Das heißt, der Gast hat einfach gelernt, anders zu konsumieren oder woanders zu konsumieren. Und jetzt dann gibt es halt den Champagner vielleicht und dann ein sehr gutes Essen einmal zu Hause. Und dann frage ich mich eben, wenn man so lange ohne Party auskommt, wie wird es in Zukunft sein?
Herzlich willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit Jürgen Pichler, Bernhard Leitner und den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Rolling Pin Podcasts. Unser heutiger Gast kann man wohl ohne zu übertreiben nicht nur als Österreich, sondern geradezu als einer der internationalen Bar-Koryphäen bezeichnet. Mario Hofferer, doppelter Cocktail World Champion, International Barkeeper of the Year 2017-18, vierfacher österreichischer Staatsmeister, Barmann des Jahres 2012 und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn ich jetzt da all deine Titel aufzähle, Mario, ist die Zeit für einen Podcast sehr schnell um. Deswegen kurz und knapp, lieber Mario, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Schön, dass wir beide da sind und ich hoffe auf einen regen Austausch und tolle Themen.
Das hoffe ich auch. Ich bin mir sicher, dass wir da einiges zu bequatschen haben. Es ist ja auch für die Barbranche eine extrem ereignisreiche Zeit, eine aufwühlende Zeit, nehme ich an. Wir haben ja jetzt in den letzten Tagen gelernt, wage ich zu sagen, von der Corona-Pandemie nicht nur in Vergangenheitsform zu sprechen. Wir wissen es, es ist leider noch nicht alles ausgestanden offenbar. Aber kannst du uns vielleicht ein wenig erzählen, wie du für dich persönlich rückblickend die Anfangszeit von der Corona-Pandemie auch in beruflicher Perspektive erlebt hast?
Ja, natürlich, das war für uns alle ein absoluter Schock für die ganze Branche. Viele, die mich kennen, die wissen, ich bin eigentlich fest verankert in der Eventbranche und die hat sie wirklich noch einmal zusätzlich, glaube ich, getroffen, weil bis sich diese Eventbranche wieder erholt, wird es noch sehr lang dauern. Zum einen, weil einfach wenig erlaubt ist und das Produzieren von solchen Events im Moment keinen Spaß macht. Oder zum anderen, große Firmen nehmen das vielleicht eventuell auch als Vorwand, Geld zu sparen, die sich's leisten könnten und machen könnten. Die sagen, naja, aufgrund Corona wird heuer nichts mehr und nächstes Jahr nichts mehr stattfinden, was uns bezieht. Und ja, und jetzt müssen wir halt schauen, dass wir uns generell neu aufstellen, dass wir uns neu erfinden. Und viele Unternehmen haben ja schon umstrukturiert und das war eigentlich bei mir genau das Gleiche. Am Anfang, wo der erste Lockdown gekommen ist, war bei mir mal Schockstarre. Also ich bin wirklich in ein ganz tiefes Loch einen Monat lang gefallen, weil es sind einmal Bookings von 1,5 Jahren weg gewesen und da waren massive Dinger dabei. Und irgendwann einmal nach 3-4 Wochen habe ich mit dem Team beschlossen, wir müssen uns aufrichten und wir müssen uns, so wie ich schon erwähnt habe, neu kreieren und neu erfahren und bin dann relativ spät eben auf diesen Bottled Drinks Zug auch raufgesprungen. Ich wollte es vor 12 Jahren machen für die Emirates und für einige Airlines und mein Mentor und Trainer hat damals gesagt, wenn ich das mache, dann wird er das Team verlassen, weil wir nehmen dem Bartender den Job weg. Ja, und er ist ein sehr alteingesessener Bartender, so richtig der klassische Barmann, wie man es in Ja, und natürlich habe ich dann gesagt, bevor ich da ihm mit diesem Projekt vor den Kopf stoße, lasse ich das sein. Und auch seine Ansicht jetzt mit Corona hat sich da geändert.
Ja, das glaube ich.
Dann lasse ich das kurz fertig ausführen. Wir haben 4 Wochen im Labor gestanden und haben die ersten 2 Drinks einmal fertig entwickelt, wo man anhand nur von Trickswerten und Alkoholwerten Drinks stabil und haltbar gemacht hat. Und ein ganz interessantes Projekt. Und dieses Projekt, muss ich ganz ehrlich sagen, explodiert jetzt. Und ich sehe auch meine und unsere Zukunft ganz stark mit dieser Idee und mit diesem Projekt verankert.
Wir werden ja dann später nochmal genauer auf dieses Projekt zu sprechen kommen, auch weil es ja ein Projekt ist, das sozusagen sinnbildlich illustriert, wohin die Reise in der Barbranche auch gehen kann, also mit Betonung auf auch, nicht nur, aber auch. Bevor wir aber darauf zu sprechen kommen, denke ich, wäre es auch ganz wichtig, ein wenig zu erklären, was deine ganzen Tätigkeitsbereiche sind. Du bist ja mittlerweile mehr als das, was man jetzt einen einfachen Barkeeper nennen würde. Du hast dein Headquarter in Krumpendorf am Wörthersee. Ich weiß gar nicht mehr, wer mir das gesagt hat, aber irgendwer hat mal gesagt, inoffiziell bist du eigentlich der Bürgermeister dort. Dort laufen alle Geschäftsfäden zusammen, Eventplanung, Cocktailtüftelei. Aber erzähl uns doch einmal ein bisschen, was passiert dort alles, was ist dort, wie groß ist es dort, wie viele Mitarbeiter hast du? Erzähl uns das doch ein wenig.
Also das Headquarter in Krumpendorf hat sich vor vielen, vielen Jahren kreiert, als ich gesagt habe, okay, wir nehmen eine Größe an im Catering-Bereich, wo wir einfach nicht mehr mit diesen damaligen Mitteln weiterarbeiten können. Damals hat sich die Spreu vom Weizen auch ein bisschen getrennt, das war, ich glaube, vor 15 Jahren, wo auf einmal, also nichts jetzt gegen Bartender oder Mixologen oder wie auch immer sich heutzutage jemand nennt, aber damals war einfach so, dass viele Bartender, die jetzt keinen Job in einer Bar gehabt haben, haben auf einmal eine Catering-Firma eröffnet. Ja. Und das hat den Markt, ich will nicht sagen zerstört, aber den Qualitätsmarkt hat es sicher angegriffen mit den Preisen einfach. Und wir haben, oder wir zählen wahrscheinlich, oder sind definitiv das älteste Bar-Catering in Europa und eines der größten ebenfalls, da ich mit Peter Just, der ja bei euch in der Steiermark und bei uns in Österreich im Generellen auch sehr bekannt ist, das damals gemacht habe und geführt habe. Und das waren die Anfangszeiten des Showbartendings und generell, wo der Bartender einfach groß worden ist. Und ja, jetzt haben wir natürlich eine Struktur und ein bisschen eine Größe gehabt, wo man das Ganze auch erhalten muss. Und da konnten wir nicht mehr mit dem Preisdumping mit. Was eben, wenn jemand, das haben wir immer gesagt, Rucksackcatering.com, da ist ein Rucksack, zwei Schneidbretterl drin und dann ein Shaker und dann brauchst du natürlich auch nicht so viel verlangen, aber wir kommen mit einem Kaffee und Kommis und was weiß ich und haben das vorgekocht und was weiß ich, Bipapo, dann kostet es natürlich ein bisschen was mehr und da haben wir uns dann, oder ich mich definitiv irgendwo trennen müssen von den normalen Bar-Caterings, ich sage, okay, wir müssen das High-Class ansetzen. Und dazu hat ein großes Gebäude natürlich dazu gehört, wo man den Ganzen eine Hülle gibt. Und damit die ganze Geschichte Maschall hat, haben wir natürlich dann am ganzen Auftritt ein bisschen noch feilen müssen, dass man auch wirklich nochmal die Top-Kunden behält. Und ja, dann hat sich das Headquarter kreiert. Das ist ein Gebäude mit einer Grundfläche von 2000 Quadratmeter. Und ich würde sagen, das ist das wahrscheinlich modernste Cocktail-Labor Europas, auch hier verankert mit den ganzen Labortechniken, die ich in Asien und Amerika kennengelernt habe. Und ja, ganz eine tolle Geschichte. Es ist sehr edel eingerichtet, weil ich auch vom Grund her gesagt habe, wir bleiben jetzt da. Und wenn man das auf viele Jahre macht, dann gehört es einfach einmal gescheit gemacht, als wenn man da jedes Jahr ein bisschen rumdüftelt. Und die Sache ist aufgegangen. Also wir machen House-Events, wo schon sehr viele Stars und Sternchen in der Vergangenheit ein- und ausgegangen sind. Auch normale Locals aus Krumpendorf, die jetzt zum 70. Geburtstag ein Backhandel-Essen machen. Also wir decken da relativ viel ab und auch super Spaß, hier zu Hause zu sein. Und wir kommen ja noch auf das Projekt, aber wir werden auch in Zukunft eine eigene Füllstation hier in Krumpendorf haben für unsere Cocktails. Und an diesem Projekt schrauben wir gerade jetzt rum.
Genau, also da ist ja einiges im Laufen. Das Headquarter erfährt ja jetzt auch, wir kommen dann später darauf zu sprechen, auch eine kleine oder eher große Umbauphase. Aber begonnen, damit wir das alle noch ein wenig von Grund auf verstehen, begonnen hat das tatsächlich sozusagen als Zentrale deines Catering-Unternehmens, wenn man so will.
Genau, also ich führe ein Catering-Unternehmen jetzt seit 23 Jahren und das funktioniert relativ gut und das ist unsere Basis und hier von Krumpendorf aus servieren wir eigentlich nicht nur den nationalen Markt, sondern es werden auch präpariert für zum Beispiel jetzt für Spanien, wenn genauso die Premixes und die Grundstoffe hier hergestellt und dann nach Spanien geschifft.
Genau, weil es ist ja gleichzeitig eben auch, wie du es vorhin angesprochen hast, ein Labor. Also da wird auch wirklich, da wird nicht nur geplant und schnell Mise en place gemacht, da wird ja auch wirklich getüftelt bei dir.
Da wird gedüftelt, ist auch ganz wichtig, also ich habe es schon vorher erwähnt, sehr viel, was ich mir aus der Küche abschauen durfte und ich die Möglichkeiten gehabt, wie zum Beispiel jemand, der mich sehr schwer beeindruckt hat, ist Grant Ahatz in Chicago mit Mika Melton und den Avery. Ich glaube, das sagt sehr vielen was, eines der weltbesten Restaurants, Lieblingsrestaurant von Barack Obama. Und also Alinea und Avery. Und im Avery habe ich hinter die Kulissen schauen dürfen und da habe ich wirklich sehr viel über Produkte gelernt und über Labormaschinen, wie man die ein bisschen ummünzen kann in das Daily Business, aber auch in eine Rüstungsküche. Also da haben wir wirklich noch vorbereitet für größere Events, weil bei uns war die Skalierbarkeit von solchen Vorgängen immer ein ganz großes Thema. Es hilft mir nichts, wenn ich in Schönheit stirb und 6 verschiedene Bitters hinter der Bar habe, die alle hausgemacht sind und 20 verschiedene Eiswürfelsorten. Wenn aber, weiß ich nicht, 200 bis 2000 Leute von mir stehen, muss das auch irgendwo machbar sein. Mhm. Und an dieser Skalierbarkeit haben wir dann gearbeitet in diesen Laboren. Also
das ist ja ganz interessant. Also du hast einen Großteil auch deiner kreativen Ressourcen eigentlich aus dem Küchenbereich angezapft.
Absolut. Ich bin selbst gelernter Koch. Mhm. Und für mich war das damals einfach zu wenig, immer noch hinter den Kulissen die ganze Geschichte zu machen. Habe auch im Team Österreich gekocht und war da eigentlich sehr erfolgreich. Habe das aber ganz relativ früh schon wieder an den Nagel gehängt und gesagt, dieses Mixen und dieses flüssige Kochen oder Mixen ist die flüssigste Art zu kochen, mir eigentlich noch viel mehr. Und ja, ich wollte an den Top-Betrieben und Unternehmen arbeiten, habe dort in diesen jungen Jahren oder in diesem Alter keinen Job bekommen und deswegen habe ich das selbst nicht gemacht. Aber man muss sagen, die Bartender, so wie sie heute verwirklicht werden oder sich selbst inszenieren, ist auch wunderschön und da sehe ich ebenfalls den Ursprung im Koch oder beim Koch, weil früher war der Koch einfach nur so im Sinnbild eine dreckige Kochjacke und er stinkt und ist in irgendeiner Ecke. Heutzutage haben sie Fernsehshows, eigene Gewürze, haben wunderschöne Teller, die oft gleich viel kosten wie das was drauf.
Das Gericht.
Und das ist auch cool, das soll leben und dafür lebe ich auch. Und das hat angefangen, jetzt einmal vor 20 Jahren, dass der Koch wirklich so einen argen Stellenwert bekommen hat. Mhm. Und ein Ballbook ist ja nur ein Vorreiter. Schau mal, was da alles noch nachgekommen ist.
Das ja,
ist
klar.
Wahnsinn, ja.
Ja, 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 ja.
Und Bartender ist nichts anderes. Ich habe vor 8 Jahren dann eine eigene Fernsehsendung in Italien unten gemacht. Das war auf dem Thema so wie der Dieter Bohlen mit dem Superstar-Talent. Und da haben wir 5000 Bewerber gehabt. Da hat es dann 2 Staffeln gegeben, Samstagabend und Hauptabendprogramme ist ausgestrahlt worden. Und ja, da haben wir gedacht, okay, die ganze Szene irgendwo verändert sich und rundum weltweit auf einmal kreieren sich wunderschöne Bars. Es wird viel Liebe zum Detail und Innovation präsentiert und man nimmt sich natürlich dann auch Arbeitstechniken oder auch Ingredienzien, Gewürze etc. aus der Küche an und das ist ja toll und somit glaube ich hat es den Ursprung noch irgendwo im Koch. Mhm. Der Bartender wird auf einmal, viele sagen, zum Mixologen oder zum weiß ich nicht was. Egal wie man ihn jetzt betitelt, am Ende muss es schmecken, aber ich finde es ganz toll, wie sich es kreiert.
Ja, ja, es herrscht ja tatsächlich ein reger Austausch. Ich kann mich auch erinnern, vor ein paar Wochen habe ich mit Charles Schumann gesprochen und er hat mir auch gesagt, ganz oft hat er hinter der Bar gelernte Köche angestellt und da hat er mir gesagt, das waren die, von denen er immer am meisten lernen konnte und bis heute kann. Also da schließt sich ja ein wenig der Kreis mit dem, was du jetzt gesagt hast.
Ja, absolut. Also ich bin schwer begeistert von Köchen auch. Wenn viele der Köche ganz eigene Typen sind, das ist so wie im Sport, Barmänner sind auch immer ganz eigene.
Ich glaube, Barkeeper haben sicher auch oft ein eigenes Profil, oder?
Absolut, vielleicht passt auch vielleicht passen die Berufe deswegen so gut zusammen. Ich vergleiche die jetzigen Bartender oft als ein bisschen Internet-Bartender, aber jetzt nicht abwertend gemeint, sondern einfach durch diese ganzen Plattformen, Instagram, Facebook und Co., schwappen Trends und Must-Haves der Szene innerhalb von Sekunden around the world. Und jeder kann es in einer Sekunde abrufen, was der jetzt in Singapur macht. Und man ist so gut vernetzt durch Weltmeisterschaften, durch große Wettbewerbe, durch große Messen und Co., wo man sich kennenlernt. Und somit ist der Austausch viel schneller, die Szene viel schneller als früher, wo man viele Reisen hat machen müssen, um was zu sehen. Also diese ganze Internetentwicklung da natürlich auch maßgeblich beteiligt. Und ja, was stelle ich hinter der Bahn? Mir ist es am wichtigsten, wenn beim Vorstandsgespräch, dass wenn ich sie anschaue, das sind gerade ehrliche Kerle, können grüßen, können Bitte und Danke sagen, kommen aus einer guten Erziehung oder haben eine gute Erziehung genossen, und alles andere bringen ihnen dann eigentlich auch dann irgendwo selbst bei. Also das ist eher mein Auswahlkriterium. Mhm.
Du hast es früher schon einmal erwähnt in einem früheren Gespräch, aber lass uns jetzt vielleicht nochmal ein wenig auf dieses Corona-Thema zurückkommen. So gut wie keine Branche wurde von der Pandemie und den Lockdowns so ins Mark getroffen wie die Barszene und die Nachtgastronomie. Du hast mir bei diesem Gespräch, das wir mal vor ein paar Wochen geführt haben, auch einmal gesagt, dass du dich fragst, ob und in welchem Maße die Nachtgastronomie, also diese physische Nachtgastronomie, wo auch der Barkeeper oft eine protagonistische Rolle, manchmal ein bisschen eine Nebenrolle spielt, ob die sich überhaupt so in dem Ausmaß erholt, wie es war.
Ja, um das Ganze einmal wirklich von der Basis her aufzurollen, das Thema Corona war für mich 3 Wochen lang einfach wirklich da. Nach diesen 3-4 Wochen habe ich gelernt, dass es für mich abgeschlossen ist. Natürlich ist es sehr präsent in den Medien und kaum zu umgehen, da du überall eine Maske brauchst und Vorschriften hast. Mhm. Nichtsdestotrotz habe ich mich sofort probiert anzupassen, und wir für uns im Unternehmen haben entschlossen, das Wort Corona kommt nicht mehr vor, weder gegenüber den Kunden noch untereinander. Also dass wir das Mindset komplett anders sofort aufbauen und damit Leben anfangen. Das heißt, diese ganze oft einmal Suderei, sage ich mal, aber ich möchte sehr vorsichtig mit dem Wort sein, weil viele trifft es wirklich sehr, sehr hart. Ja. Aber gegen diese Einstellung möchte ich lieber mit Kreativität ankommen. Und ich habe keine Ahnung, man kann in jeder Stadt irgendwas Kreatives machen. Und wenn ich halt in Wien mitten in einer Stadt bin, dann probiere ich einen Heißluftballon zu kriegen oder einen großen Zeppelin und mache die größte Bar Pop-up, einfach mal nur um Aussehen zu erregen, dass ich die Bar dann vielleicht wieder anheizt. Oder ich habe die Möglichkeit, die Genehmigung von meiner Bar etwas genauer anzuschauen und biete vielleicht ein Tageskonzept dort an, dass man halt Daydrinking macht, und dazu gibt es was zum Essen in einem Gastgarten draußen mit Wurst, Barbecue, Sushi, whatever. Mhm. Und dahingehend, glaube ich, sollte man sich neu erfinden, bevor man zu lange in der Ecke sitzt und zuschaut. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und jetzt, um auf das nächste Thema zurückzukommen und auf diese ganzen Fachkräftemangel, ich kann den relativ schwer bewerten. Wir haben heuer, ich glaube, fast 150 Bewerbungen gehabt an einem Film Beach Club. Wir sind wirklich satt gewesen mit Personal. Und das hat uns Gott sei Dank jetzt nicht so arg getroffen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja eine schleichende Krankheit in der Gastronomie gewesen über viele, viele Jahre. Corona ist jetzt nur mehr der K.O.-Dolchstoß, meiner Meinung nach. Also das hat man ja schon viele Jahre beobachten können, dass von der Politik her immer die Gastronomie schuld war, ob es beim Rauchen war, ob es bei sonst erstes. Also als Gastronom ist es wirklich so, mit einem Fuß stehst du im Grab und mit dem anderen stehst du im Gefängnis. Da hat man schon viel zu viele Jahre drauf hingeschlagen und das Ganze schlecht gemacht. Und das ist das Resultat, dass man jetzt nach so einer Corona-Situation sieht, wie angreifbar diese Branche eigentlich erst ist und man sie einfach nicht retten will anscheinend. Und auf die Abendgastronomie oder Nachtgastronomie zurückzukommen, also die Jungs hat es wirklich schwer getroffen. Und ob die so schnell oder überhaupt jetzt in der nächsten Zeit noch einmal aufstehen, wage ich zu bezweifeln, weil mit einer 1G-Regel ist es dann komplett vorbei, meiner Meinung nach.
Ja, ja. Also du glaubst auch, dass eine 1G-Regel, so vernünftig sie epidemiologisch begründet sein mag, betriebswirtschaftlich für die Nachtgastronomie nochmal vielleicht der letzte Dolchstoß sein könnte?
Ja, absolut. Und wie gesagt, die haben eh schon lange geblutet. In meinem Großen und Ganzen, ich verstehe auch nicht, dass es der Gastronomie so arg schlecht gehen kann nach einem Jahr Corona, wenn ich jetzt ein bisschen chronologisch zurückgehe. In Lech Hotels, die die denen es anscheinend nicht so gut gegangen ist, verstehen. Da muss ja die Jahre zuvor richtig viel Geld geflossen sein. Und wenn ich dadurch 80% noch rauskriege, ohne aufsperren zu müssen und meine kompletten Nerven über eine Saison zu verlieren, dann muss ich eh Danke sagen eigentlich. Also da kann es niemandem schlecht gegangen sein, jetzt meiner Meinung nach.
Ja.
Aber wenn man ein weiteres Ding jetzt rollt, dann glaube ich, können Probleme aufkommen, weil der Staat erstens wird es ewig zahlen und zweitens, die Menschheit lernt ja schon damit zu leben. Das heißt, Firma Moët, Firma Red Bull etc., Zigarettenfirmen, also ich bin, wie soll ich das jetzt sagen im Podcast, ich traue mich zu sagen, dass all diese Firmen sehr gut geht mit Corona auch, weil die eigentlich noch mehr verkauft haben als zuvor. Und das heißt, der Gast hat einfach gelernt, anders zu konsumieren oder woanders zu konsumieren. Und jetzt gibt es halt den Champagner vielleicht und ein sehr gutes Essen einmal zu Hause. Und dann frage ich mich eben, wenn man so lange ohne Party auskommt, wie wird es in Zukunft sein? Kommt es wieder zurück oder nicht? Und das Trinkverhalten, das Ausgehverhalten, verändert sich einfach dahingehend und ja, es geht mehr in Richtung Daydrinking, die ganze Menschheit oder was unsere Branche betrifft, die Menschheit hat sich hier verändert. Wenn man das 15 Jahre zurückschraubt, waren wir in den Discos und Clubs und haben Highballs und Longdrinks getrunken mit zwei Komponentendrinks und das bis 6 in der Früh und jetzt, dann sind die Cocktailbars gekommen und die haben nur bis 2 Uhr von mir aus offen oder bis Mitternacht. Die Drinks sind viel puristischer geworden, sind viel kleiner geworden, die Garnituren sind viel edler, feiner geworden. Das Auftreten des Mixologen auf einmal, des Bartenders war ein anderes. So, und als nächstes kommt dann das Thema Daydrinking. Jack Benrod hat das aufgegriffen vor, ich glaube, nicht einmal 15 Jahren oder 10 Jahren mit dem Nikki Beach Miami, wo die Tochter gestorben ist und eben an dieser Stelle an der Straße. Und schau dir an, wie sich das über den ganzen Globus auf einmal dieses Thema Daydrinking verteilt hat.
Und du glaubst ja auch, also du bist jetzt, wenn ich das richtig verstehe, auch der Meinung, dass diese Phänomene, also diese eher leichteren, puristischeren Drinks, Daydrinking, auch Beachclubs, also im Sinne von Tagespartys, dass das alles durch Corona ein wenig, naja, einen ordentlichen Aufschwung erlebt hat und vielleicht ganz zukunftsweisende Konzepte sind, die noch verbreiteter werden in der Post-Corona-Zeit?
Naja, ich glaube eher, dass sich es noch einmal anders kreieren wird. Also Tagespartys funktionieren auch jetzt. Man sieht es an den Hotspots, ob es am Bad, Monte Carlo, Marbella. Das Ding, das funktioniert. Also das ist ein Phänomen meiner Meinung nach, das auch wirklich am Puls der Zeit ist, weil du fängst am Nachmittag an. Und das ist eine andere Energie des Feierns. Du feierst meistens draußen unter blauem Himmel mit strahlender Sonne, alle sind leichter bekleidet. Es ist einfach eine gute Energie da. Und wir sind am nächsten Tag wieder fit. Wir trinken untertags bis Mitternacht von mir aus oder Mitternacht liegst du im Bett und am nächsten Tag bist du wieder fit. Und das ist einfach irgendwo die Zukunft. Die Menschen sind ja die ganze Woche im Fitnesscenter und schauen genau, was sie essen und der Grundgedanke dieser neuen Generation ist ja ein ganz anderer. Also ich glaube, das wird sich definitiv verändern. Natürlich wird es ein Disco noch immer geben, aber die große Masse, das Trinken der großen Masse verändert sich. Und man sieht es ja auch an der Industrie, wie sie sich ausrichten. Und die Industrie, die ganzen Global Player, die sind ja nicht auf der Nudelsuppe hergeschwommen. Die wissen ja genau, dass wir jetzt Drinks mit weniger Alkohol benötigen oder Spiritosen. Auf einmal gibt es einen alkoholfreien Gin. Auf einmal gibt es überzuckerte Champagner-Sorten, die man dann als Highball mit Eiswürfel und vielleicht Basilikum und irgendeiner Orangenzesten trinkt. Das heißt, auch die Industrie sieht diesen Trend ja ganz genau, dass untertags mehr getrunken wird und richtet sich dahingehend neu aus. Was jetzt Corona mit dem ganzen Thema macht, das traue ich mir noch nicht zu sagen, aber nicht umsonst bin ich jetzt ebenfalls auf das Thema Bottled aufgestiegen, weil ich einfach glaube, dass man den Kunden in Zukunft auch noch woanders abholen sollte, als nur zu warten, dass er in eine Bar kommt.
Ja, ja. Das ist ja jetzt auch ein gutes Stichwort, um ein wenig auf dein neuestes Projekt zu sprechen zu kommen, wobei ich da eigentlich gar nicht wirklich von Projekt sprechen möchte, vielleicht sogar eher noch größer gedacht, ein neuer Geschäftszweig, deine Ready-to-Drink Cocktails, die Bottles. Kannst du uns darüber ein wenig was erzählen?
Ja, so wie viele andere eben in dieser Zeit sich neu gefunden haben und umstrukturiert haben, da möchte ich vielleicht noch ganz kurz ein nettes Beispiel von einer Bar in Deutschland finden, die vorgestern, habe ich das gesehen im Internet, die sogar Socken verkauft mit ganz coolen. Haben wir um 1:30 in der Früh, ich glaube, um 100 Euro Socken bestellt bei denen, weil ich das ungenial gefunden habe.
Und das heißt, es könnte auch sein, dass es bald mal Mario Hoferer Socken jetzt dann auch bald gibt.
Nein, also kopieren möchte ich jetzt nicht unbedingt, das auch gefunden mit ganz lustigen Sprüchen drauf. Und ja, das finde ich super, wenn eine Bar einfach sich dahingehend neu ausrichtet und einen zusätzlichen Einkommenszweig kreiert. Mhm. Ich bin da auf den Cocktails, eben ein bisschen in die Cocktails verliebt und in dieses Projekt und war dann, wie schon erwähnt, das für die ersten Drink oder für die ersten zwei Drinks waren wir einen Monat im Labor, weil wir gesagt haben, es muss ein grünes Produkt bleiben, ohne große Zusatzstoffe. So, dann haben wir natürlich die Ingredienzien an sich selbst aufgemacht und was da teilweise in Sirup oder in einer Super Saba oder sonst wo drinnen ist, ich glaube, damit haben sich noch die wenigsten von uns befasst und es ist ein Wahnsinn, was wir da zusammenschütten. Ja. Meistens musste ich wirklich selbst zugeben und dahingehend haben wir einfach dann selbst diese Rohstoffe auch kreiert, mit einem anderen Labor in Wien noch zusammengearbeitet, die für Müsli-Riegel und sonstige Sachen sich verantwortlich zeichnen und da auch sehr viel gelernt in den letzten Monaten. Und eines kann ich sagen, also bis so ein Drink in einer Flasche ist, das ist ein unfassbarer langer Weg und das ist, also an was man da alles denken muss, das ist wirklich, das hätte ich mir vorher nie im Leben vermutet, was da alles auf mich zukommt.
Sprechen wir davon gewissen juristischen Grundlagen, Lebensmittelverordnungen und so weiter oder von was sprechen wir jetzt da?
Na, für die ganzen Verordnungen und juristischen Grundlagen, so wie du das schön gesagt hast, habe ich einen Consultor dabei, der der Chef-Consultor von Bago war, der auch die Bago Erdbeere rausgebracht hat und der mir auch wirklich da sehr viel unter die Arme gegriffen hat, dass man weiß, okay, welches Produkt wird wie genossen, mit welchen Hintergrundgedanken und wo und warum und wieso. Ich rede eher davon, von den technischen Fragen, bis man diesen Cocktail in der Flasche hat. Also wir haben einen eckigen Flakon. Und angefangen der Druck, wo geht der hin, geht der auf die Ecken, wie viel Druck haltet die Flasche aus, die Kappe.
Ah ja. Die Liga.
Ja, bis zu einem gewissen Grad, der Verschluss muss sich abheben, aber da geht es um Mikromillimeter, also das ist unfassbar, was man da alles denken muss. Und dann natürlich die logischen Sachen mit Haltbarkeit was entwickelt sich nach welcher Sonneneinstrahlung und wie und wann. Also das ist ein Wahnsinn, das ist unfassbar. Und hat auch sehr viel Geld schon verschlungen, muss ich sagen, aber es ist einfach ein Liebhaberprojekt auch geworden, in das ich in die Zukunft sehr viel setze. Ja.
Genau, also und da geht's, damit wir das große Ganze im Blick behalten, die Grundidee, vielleicht kannst du die Grundidee dieses Projekts auch noch oder dieses neuen Geschäftszweiges noch ein bisschen erläutern. Also worum geht's da? Da geht's dir darum, vielleicht erklärst du es am besten selbst.
Genau, die Grundidee ist jetzt nicht nur Drinks abzufüllen und jetzt irgendwo in eine Bar hineinzugeben. Wir wollen keinen Bartender irgendwo einen Job wegnehmen. Die Idee ist einfach, unservicierte Gastronomiebereiche zu erreichen. Wir haben ein Testhotel in Leupersdorf, wo wir im Spa-Bereich, im VIP-Bereich in der Therme schon verankert sind. Das heißt, die Drinks werden dort einfach letztendlich kommen kalt aus dem Kühlschrank raus und auf Eis eingeschenkt, kommt eine kleine Garnitur drauf und fertig. Das Gleiche haben wir dann gemacht in Minibars, also auch in Minibars. Wie komme ich in die Minibar? Welche Art der Flasche? Wie groß ist sie? Wie hoch ist sie? Und, und. Also auf das wurde alles geachtet. Dann mit wie viel Grad kommt der Drink aus der Minibar? Es muss gefiltertes Wasser dabei sein, damit man das Schmelzwasser des Eises, was man nochmal beim Shaken hat, schon im Drink hat. Das heißt, es muss einfach ready-to-drink Produkte sein. Davon haben wir 9 kreiert und die können jetzt werden schon in diversen Minibars angeboten. Der nächste Zweig sind dann die Golddrinks, die was für die Emirate kommen und Essenzen, aber dazu möchte ich jetzt noch nichts Genaueres sagen.
möchtest du oder darfst du das sagen, wie viel Vorbestellungen du innerhalb von kürzester Zeit bekommen hast, ohne dass die Homepage online war?
Ich muss sagen, die Homepage ist noch immer nicht online. Also unsere Agentur, wir haben ganz tolle Mädels von Girls with a Mind und haben die Agentur eben gewechselt, weil wir eine Kreativagentur für dieses Produkt auch gebraucht haben. Die machen das unfassbar. Und die ist noch nicht einmal online, diese Homepage, und wir haben 35.000 Stück Vorbestellung.
Ja, Wahnsinn.
Da muss man natürlich sagen, es gibt andere Produkte auch am Markt, aber ich traue mir jetzt mal zu sagen, ohne dass es übermütig klingen sollte, dass ich sehr gut vernetzt bin und aufgrund dieser ganzen jahrelangen einschlägigen Erfahrung von mir und meinem Unternehmen hat es in kürzester Zeit schon gefruchtet, und ja, wir sind jetzt bei 35.000 bis 40.000 Stück, dass man ein bisschen ein Gefühl für diesen ganzen Markt bekommt.
Absolut.
Bleibt ja nicht dabei, jetzt einen Drink in die Flasche zu füllen. Wer gibt uns denn die Sicherheit, dass diese Flasche überhaupt nächstes Jahr verfügbar ist? Das heißt, du musst so weit vordenken und vorinvestieren. Also ich habe jetzt ein Budget von 750.000 Euro freigemacht, dass wir mal über die nächsten Monate kommen. Mit der Planung der eigenen Füllanlage, mit der Verfügbarkeit der Flaschen, alle offenen Flaschen, was es jetzt gibt im Moment am Markt, die werden nächstes Jahr knapp bis gar nicht mehr vorhanden sein. So, jetzt, wenn du in einen größeren Markt reingehst oder einen größeren Vertriebspartner findest, dann musst du dem ja sicherstellen, dass du 500.000 Stück in den nächsten 3 bis 4 Monaten liefern kannst. Und wenn du die nicht liefern kannst, bist du zum einen raus und zum anderen bist du Strafe zahlen. Dahingehend, jetzt musst du eigene Flaschenform gießen. Da musst du schon jetzt natürlich bei den großen Glashütten auch die Spots unterschreiben und freihalten, dass die das dann auch wirklich blasen können. Und ja, in welche Stückzahlen dir eine Flasche geblasen wird, das kann man sich eh schon selbst ausrechnen, wenn ich von so
etwas. Ich wollte gerade sagen, also wenn man das auf mehrere Jahre plant, kommen da schon ganz, ganz hübsche Summen zusammen.
Absolut, ja. Aber also wer mich und meine Projekte kennt, weiß, wenn ich wovon überzeugt bin und sehr viel Liebe und Energie in ein Projekt reinstecke, ist bis jetzt noch jedes einzelne Projekt aufgegangen. Mhm. Und deswegen mache ich gern mit dir in 1,5 Jahren wieder einen Podcast.
Ja, über die Resultate. Wo wir dann über 12-stellige Flokonzahlen sprechen.
schön wär's. Ich bleib am Boden. Aber natürlich, man darf träumen, und warum nicht, ja.
Aber womit erklärst du dir diesen Erfolg? Glaubst du, wäre das vor der Pandemie genauso erfolgreich gewesen?
Eben, wäre es nicht. Zum einen hätte ich das Projekt nicht angegriffen, weil immer in meinem Kopf verankert ist, dass wir Dienstleister sind, der Servicegedanke dahinter. Aber zum einen merke ich von Saison zu Saison, dass der Körper müde wird, dass der Geist müde wird von unserer Tätigkeit, das ist eine harte Tätigkeit, die wir machen, ja, also diese Gastronomie, Hotellerie, vor allem in diesem Umfang mit diesen 16 bis 20 Stunden Tagen, wie ich sie fahre, in der Hochsaison, geht einfach auf Dauer wirklich auf die Substanz. Da fängt man dann, glaube ich, für sich selbst einmal umzudenken an. Zum einen, skalieren wäre schön, zum anderen, es wäre einfach an der Zeit, ein bisschen mehr auf sich selbst zu schauen. Und zum anderen, diese Pandemie hat natürlich noch dazu beigetragen, dass Abstände irgendwie eingehalten werden. Jetzt meine ich aber nicht nur diesen 2 Meter Abstand oder alleine im Lift fahren oder sonst irgendwas. Es gibt wirklich viele Menschen, vor allem junge Familien etc., also so wie ich das vor allem bei uns im Hotel jetzt mitbekommen habe, für die ist Corona ein großes Thema. Und Wir können jetzt in dieser kurzen Zeit da nicht alles genauso zerglauben, aber meiner Meinung nach, alleine wie die Medien das links und rechts darstellen lassen, da redet man diversen Menschen, die einfach das erleuchtet, aber sind sehr viel auch ein oder Angst ein, und dadurch leidet vor allem die Gastronomie, Hotellerie sehr darunter. Und deswegen glaube ich, diese Corona-Thematik, die werden wir erst in wahrscheinlich 1-2 Jahren sehen, was da wirklich für Auswirkungen sind. Und deswegen mit diesem etwas mehr Abstand halten und vielleicht einmal alleine etwas genießen oder einmal mehr zu Hause bleiben und Co. Oder irgendwo alleine an einer Parkbank sitzen und was genießen. da sind diese Produkte eben wie maßgeschneidert und deswegen glaube ich, dass die Zukunft haben.
Das Investment beschränkt sich ja jetzt nicht nur auf die Vorbestellung der Zehntausenden Flaschen, die du da tätigst, sondern du hast ja tatsächlich dein Headquarter wird auch auf das jetzt, auf das hin erweitert und renoviert. Vielleicht kannst du uns darüber noch ein bisschen was erzählen.
Ja, ich möchte es natürlich auch die Füllung bis zu einem gewissen Grad inszenieren und ich fülle in zwei verschiedenen Größen in Zukunft ab, die 500 Milliliter und die 200 Milliliter. Ich sehe die 500 Milliliter eher im privaten Bereich, wobei die 200 Milliliter in der Gastronomie und Hotellerie verankert werden sollte. Und somit habe ich gesagt, okay, die 200 Milliliter will ich ganz selbst füllen. Überschaubare Zahlen, die man mit einer etwas kleineren Füllanlage bewältigen kann. Und jetzt wird dieses Hauptquartier dahingehend umgebaut, dass ich die Straßenseite, würde ich gerne die Fassade niederreißen, so weit wie möglich und durch Glas ersetzen. Und hinter diese Glaswand würde ich dann gerne die Füllanlage bauen und die auch wirklich gut und schön inszenieren und beleuchten, dass man am Abend wirklich die rotierenden Flaschen dann sieht und ja irgendwo auch mitbekommt, was da in dem Gebäude mit dieser Füllanlage passiert. Und das ist eigentlich was ganz Tolles für Männer, wenn so Maschinen mit 1000 drehenden Sachen sich bewegen. Und ich finde mich komplett neu in diesem Projekt. Weil das ist so wie ein Spielzeug, ein großes. Und ja, da bin ich voll dabei. Also das gefällt mir. Allein die Etikettiermaschine, wie interessant das Ganze ist, weil alles irgendwie Hand in Hand übergeht und sich und für sich arbeitet. Und ja, jetzt ist die Idee, eine Cocktailwelt im MH Headquarter da zu kreieren. Cocktailwelt mit einem Thema drinnen. Das heißt, die Glasfassade sollte dann weitergehen in einen Glaskubus im Inneren des Barsalons, wenn man einen relativ großen Barsalon von 400 Quadratmeter. Und das heißt, diese Abfüllanlage sollte in den Glaskubus eingeschlossen sein und dann könnte man noch immer Inhouse-Events für 70 bis 100 Personen machen und eigentlich neben dieser Abfüllmaschine dann seine Firmenfeier oder was auch immer dann feiern.
Diese Abfüllanlage, wie viel Flaschen werden da pro Stunden oder pro Tag, wie viel kann die da abfüllen?
Du hast schon richtig gesagt, wie viel kann ich abfüllen? Also das ist natürlich immer die Nachfrage. Ein Cocktail sollte ja trotzdem jetzt nicht 10 Jahre in der Flasche sein, außer es ist ein Bottled Age Drink. Meiner Meinung nach am Anfang werden wir wahrscheinlich die Produktion noch ein bisschen zurückhalten, aber wir könnten die Stunde 2000 Drinks machen.
Wahnsinn, ja. Also und da dreht es dann am großen Radl, wie man auf Österreichisch sagt.
Ja, ich glaube, das große Radl werden wir gar nicht selbst da füllen, weil auch für diese Summen ist die Anlage dann zu klein, so wie es in meinem Kopf. Also da brauchst du dann noch eine andere Anlage und da sind wir schon ganz schwer im Verhandeln und am Finalisieren des Füllungsvertrags mit einem ganz großen bekannten Füller in Österreich. Also das heißt, die 200 Milliliter, das ist eigentlich wirklich mehr oder weniger der Showroom, auch wenn du tausende Flaschen pro Tag theoretisch produzieren lassen kannst. Aber wenn es wirklich um große internationale Summen geht, ist auch diese Anlage zu klein, um ehrlich zu sein.
Ja, das heißt, ich wollte dich jetzt fragen nach Zukunftsplänen, aber eins kann ich jetzt, nachdem ich dir zugehört habe, auch schon mal sagen, idealerweise wird in Zukunft deine Abfüllanlage zu klein.
Ja, also wir gehen auch von Grund auf jetzt schon von einer zweiten Abfüllanlage aus, die exklusiv nur die 500 Milliliter macht. Und man muss sich vorstellen, dass man ein bisschen ein Gefühl kriegt dafür. Allein die Rohstoffe, die ersten Füllungen, die wir gemacht haben, waren nur Schmelzwasser 536 Liter, die beigefügt worden sind. Ein Drink hat aber bei uns in den Rezepturen zwischen 12 oder 4 oder 5 cl Schmelzwasser gehabt. Das heißt, die kleinen Füllungen, die wir jetzt mit der Hand gemacht haben, mit zwei Hand zu bedienenden Maschinen, nur den Mitarbeiter, der hat zu mir gesagt, der Mitarbeiter ist gekommen und setzt ihn ins Büro und sagt, Mario, wir haben jetzt 4 Stunden nur Wasser getragen. Wir müssen echt in unser System arbeiten. Also, und dann war ein Drink, war mal mit Crodino. Kann mich erinnern, wie viel Crodino, wie viel Leergebinde, also nur diese Masse an Ingredienzien, du musst es ja irgendwo hinstellen, dass du es einmal füllen kannst. Dann die leeren Gläser und dann die vollen Paletten und, und. Das heißt, es ist gar nicht machbar mit dieser, in diesem Headquarter, auch wenn wir da 2000 Quadratmeter Gesamtfläche haben, ist es ja gar nicht machbar, wenn du das Catering auch noch zu Hause ist, alles in einem zu machen. Mhm. Deshalb, die großen Nummern müssen schon von woanders herkommen.
Mhm. Ja, spannend. Es ist jetzt zwar noch ein bisschen ein anderes Thema, aber hat schon auch ein wenig mit dem Ganzen zu tun. Wie schätzt du das Zusammenspiel jetzt zwischen den Cocktails der Zukunft auch, wie auch immer sie geartet sein mögen, und der Gastronomie ein? Es war ja in der Corona-Zeit, auch zu Zeiten der Lockdowns light, also wo man ja nicht an den Bartresen durfte und so weiter, immer wieder mal so ein wenig die Rede mit Cocktails anrichten am Gast, also so eine Art Cocktailbegleitung, also jetzt zusätzlich, beziehungsweise anstatt der Weinbegleitung, Cocktailbegleitungen, ein bisschen noch mehr Arbeit am Gast, am Tisch von Seiten des Barkeepers oder des Mixologen. Ist das wieder verschwunden vom Diskurs oder könnte auch das was sein, was dann nach der Pandemie weiter Bestand hat?
Prinzipiell von dem Layout oder von der DNA der Bars, also diese guten, tollen und schönen Bars mit den super Gehirnen dahinter, ob es jetzt in Zentraleuropa oder generell in Europa oder weltweit gesehen ist, die werden bestehen bleiben und die werden auch weiterhin definitiv performen. Um die kleineren mache ich mir da mehr Angst. Und die großen, die sind ja schon für irgendwas bekannt. Der eine arbeitet viel am Gast, der andere ist halt durch Innovation und durch ganz arge Crazy Drinks wieder immer wieder im Mittelpunkt. Ich für mich persönlich, ich finde es wunderschön, am Gast zu arbeiten. Und wenn es nur ein Gin Tonic Wagen ist, mit ein bisschen ein roter Pfeffer und ein paar Gewürze und ein paar Zitrusfrüchten oder sonst irgendwas drauf, und das, du kannst aus 20 Gins und 20 Tonics auswählen, das ist ja einfach schon lustig, wenn der mit dem Wagen zu dir am Tisch kommt.
Absolut.
Und dann ein Schritt weiter, ob das jetzt an das Räuchern am Tisch ist, ob das ist, dass du deinen Gast in eine Aroma-Landscape reinsetzt, die einfach mit schweren, süßen Düften wirklich stehen bleibt, 2-3 Minuten. Es gibt schon sehr viel, was machbar ist, und ich bin ein ganz großer Fan von den Gast in den Serviervorgang einzubinden. Also ich finde das ganz toll, und das hat definitiv nachhaltige Zukunft für das jeweilige Lokal. Natürlich muss es irgendwo auch bezahlbar sein, und das ist sehr kostenintensiv von den Mitarbeitern her, und du brauchst einfach wirklich Profis. Und deswegen habe ich gerade vorher gesagt, die Big Player der Szene, die werden sich definitiv vielleicht noch besser durchsetzen als vorher, weil die haben kein Personalproblem. Aber am Boosterzeit bin ich deswegen auch mit den Bottle Drinks, weil wir in unserer Szene absolutes Personalproblem haben. Und vor allem wirklich gute Fachkräfte, die ja dauerhaft bei dir bleiben, das ist definitiv ein Thema. Und ich glaube, dass man deswegen einen Mittelweg finden muss zwischen der Inszenierung und der Machbarkeit. Und das ist ganz wichtig. Und dann auch, von dem ich überhaupt kein großer Fan bin, ist dieses krampfhaft neue Trends entwickeln und das Rad neu erfinden müssen. Warum ist meine Mixologie so erfolgreich die letzten Jahre? Also ich bin total auf super hyper moderne Mixologie und viel interessante Gerätschaften dahinter und neue Wege finden. Und mein Mentor ist eigentlich dieses, ich brauche das alles nicht, was der Mario hat, und das ist alles ein Schwachsinn. Mach mal einen guten alten Rusty Nail und servier den anständig mit der richtigen Temperatur und der richtigen Prozent an Schmalzwasser. Mhm. So, das heißt, er sagt, mach einfach alle kochen mit Wasser, machen einen gescheiten Drink, der die Leute schmeckt, und hört auf mit Eier und Shishi. Ich bin dann auf der zu der Konklusion kommen, dass man 50% von beiden einmal runtergehen und dann trifft man sich in der Mitte und dann hat man gesagt, okay, alles, was wir oder viel, was wir machen, braucht man nicht, ist vielleicht auch nicht umsetzbar, ist zu teuer dann, letztendlich ist nur Liebhaberei. Aber das, was der Peter, also mein Mentor, sagt, da könnte man schon auch ein bisschen einen modernen Touch hinzufügen und somit aus beiden, die Hälfte hat eigentlich ein ganz tolles Mittelding gegeben und das hat bei den Ingredienzien angefangen. Er hat zu mir gesagt, nehmen wir doch viele Ingredienzien nicht mehr her, die Leute eigentlich, oder nur ein kleiner Teil der Leute mag. Es mag nicht jeder eine harte Schärfe, es mag nicht jeder lebende Ameisen geklebt in Schokolade auf sein Glaswand drauf oder sonstige Sachen. Also da gibt es ja so viel. Vorige Woche habe ich wieder mit einem von meinen jungen Barkeeper in Lappersdorf gesprochen und er sagt, er möchte in Zukunft oder einen Drink probieren mit Blut von einem Rind, mit Rinder. Also, das kommt man nicht in die Bar, das kommt man auch nicht irgendwie zu einem Wettbewerb. Ich verkoste das ja auch nicht einmal. Ja. Ja. Warum musst du jetzt krampfhaft so weit weggehen, dass man so kranke Drinks schon kreiert, die zu weit weg sind von dem Geschmack der 90%igen Menschheit? Und da bin ich einfach, also das Ganze mit Larven mixen und was ist, das muss ich nicht unbedingt haben. Machen wir schöne runde Drinks, womit man den Großteil der Menschheit abholen, die auch verkaufbar sind, was ganz wichtig ist. Und was dann jeder für sich in seinen vier Wänden macht, ist eh sein Ding. Aber also für mich bei Catering, so in unseren Outlets, sollte es einfach relativ verständlich noch die Mixologie bleiben.
Ja, ich glaube, das sind auch sehr animierende und erdende, würde ich sagen, Schlussworte. Vielen Dank, lieber Mario, für deine Zeit, die du dir genommen hast. Wir haben doch ein breites Themenspektrum abgedeckt, würde ich sagen.
Es hat super viel Spaß gemacht und Volumpin, ganz tolle Plattform. Auch danke an euch, was ihr so für die Branche leistet, auch immer wieder mit sehr viel ehrlichem Touch. Und ich habe gehört, in Graz könnte es ja eventuell im Herbst eine ganz tolle Sache für Bartender geben.
Ja, ganz sicher sogar. So ist es, du hast recht. Also wer dich und natürlich einen Haufen anderer international bekannter und renommierter Barkeeper und Mixologen und Cocktailtüftler inklusive der neuesten Trends und Techniken und alles, was das Barkeeperherz ja höher schlagen lässt, live erleben möchte, der möge sich doch eines der noch ganz wenigen Early-Bird-Tickets für die Rolling Pin Convention mit ihren Bar-Days checken. Die findet statt vom 24. bis zum 25. Oktober in Graz. Und ja, Mario, du wirst die Bar-Days dort federführend mitgestalten und dort ganz vieles zum Besten geben. Was alles, verraten wir jetzt noch nicht, aber du wirst dort auf jeden Fall eine Spielwiese haben wie sonst selten.
Ja, ganz wichtig, sowas in Österreich zu haben. Also auch ich habe dann kurz davor noch den IWCC, diesen internationalen Wintercocktailkongress. Es ist ganz wichtig, dass was passiert für die Szene, dass man sich austauscht, dass die Leute sich endlich wieder sehen. Der Mensch ist nicht dafür geschaffen, eingesperrt zu sein. Er mag andere Menschen treffen, er mag die Energie spüren, er mag dieses große Gerede, diesen Lärm einer Bar oder eines Kaffeehauses mit den Kaffeemaschinen dahinter. Wir brauchen das alles.
Ja, es ist ein Menschenberuf.
Und es ist schön, dass wir uns dann alle wieder auch an solchen Conventions sehen, austauschen und vor allem was dazulernen.
Ja, und vielleicht das eine oder andere Gläschen miteinander trinken und auf die wiedergewonnene Freiheit dann anstoßen.
Das könnte passieren.
Könnte passieren, ist nicht ausgeschlossen. Mario, ich sag nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und bis spätestens auf der Rolling Pin Convention in Graz.
Wir sehen uns bei Rolling Pin Ende Oktober. Danke noch einmal für die Plattform hier und wir sehen uns bald.
Alles Gute, mein Lieber.